Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Unkar Skemmiker und ich begrüße heute den Zahnarzt für biologische Zahnmedizin und den Erfinder der Keramikimplantate, Dr. Karl Ulrich Volz. Hallo, Uli.
Hallo, lieber Unkas. Wie geht's dir?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte darauf kurz eingehen, weil in den anderen Videos sehe ich ein bisschen anders aus. Ich hatte eine größere Zahn-OP und das ist sehr, sehr gut verlaufen, sehr, sehr gut so ausgeheilt. Aber jetzt habe ich Sport gemacht und das war wohl ein bisschen zu viel. Und deswegen sehe ich heute doch ein bisschen angeschlagen aus. Das ist alles wieder angeschwollen und ich muss jetzt, glaube ich, doch nochmal einen Gang einfach zurückschrauben. Ja, wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr gut und ich freue mich auf unser gemeinsames Gespräch. Ja,
wir wollen ein bisschen was Ungewöhnlicheres vielleicht machen in dem Zusammenhang chronische Krankheiten und Entgiftung. Wir wollen uns über das Thema Vitamin D unterhalten und genauso ungewöhnlich ist es vielleicht, einen biologischen Zahnmediziner dazu zu befragen. Aber wir werden dann schon im Laufe des Gesprächs sehen, dass das Sinn macht. Und ja, du hast dich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ja, die Vitamin D-Versorgung des Körpers kann eben halt auch durch Umweltgifte kompromittiert werden. Bevor wir da einsteigen, kannst du dich noch ein bisschen vielleicht vorstellen?
Ich bin jetzt seit 30 Jahren Zahnarzt und war damals, als ich angefangen habe, zum einen der jüngste Zahnarzt, der sich jemals niedergelassen hat in Deutschland und der erste mit einer reinen Privatpraxis. Und ich musste damals besondere Wege gehen oder ich wollte besondere Wege gehen, weil ich natürlich nicht auf die Sicherheit der Krankenkassen mich verlassen konnte. Und habe dann durch eine eigene, nicht Erkrankung, durch einen sehr schweren Unfall, kam ich auf die biologische Schiene. Ich war also für ganz normaler Schulmediziner, der sich hat impfen lassen, Antibiotika als Nahrungsergänzungsmittel betrachtet hat. Und also all die Sachen gemacht, die man nicht machen soll. Und hatte einen sehr schweren Unfall, wo eigentlich klar war, dass ich nie mehr wieder würde arbeiten in meinem Beruf, weil die rechte Hand war komplett zertrümmert bei einem schweren Mountainbike-Unfall. Und ich bin dann durch ganz Europa durchgefahren und habe einfach nach einer Lösung gesucht für meine Situation und habe die auch gefunden und kam so auf die biologische Schiene. Ich verwende mich gerne ganzheitlich oder naturheilkundlich, weil das ist so ein bisschen, sagen wir mal, in so einen Verruf geraten, kommt so esoterisch rüber, denn alles, was wir tun, ist durch Studien gebackt und beweisbar. Die Naturheilkunde muss sich gleichen Regeln unterwerfen wie die offizielle Wissenschaft, das ist nämlich gar keine Frage. Das heißt, ich kann sich immer erklären, aber es muss signifikant natürlich höher als 50% reproduzierbar funktionieren. Deswegen haben wir vom guten alten Weston Price vor 100 Jahren, der das ja geprägt hat, den Begriff biologische Zahnheilkunde wieder aufgebracht. Ich habe das in gewisser Weise wieder eingeführt. Und so kam ich zu dieser Thematik, sage ich mal, Biologie und Immunsystem. Denn schlussendlich habe ich dann mit Biologie und Immunsystem, das war damals schon meine erste Begegnung mit Vitamin D3, aber auch mit homöopathischen Medikamenten, Arnika, Phytolacca und auch mit Magnetfeldern, wie ich dann meine Hand retten konnte, allalong und dann ganz normal weiterarbeiten. Und so war ich sensibilisiert, zum einen durch dieses eigenes Schicksal, zum zweiten, also alles hatte immer auch eine gute Seite. Man muss nur gucken, wo die gute Seite ist. Ohne diesen Unfall wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Insofern bin ich dafür eigentlich sehr dankbar, auch wenn es damals unangenehm war und existenzbedrohend. Das zweite war, dass ich das Glück hatte, dass ich meine Doktorarbeit über Amalgam gemacht habe. Beim damals größten Amalgam-Befürworter, dem Professor Reinhold Meyer aus Ulm. Und ich habe es eigentlich nur bei ihm gemacht, weil er so an der Uni der größte Bremser war und ich dachte, if you can't beat him, meet him. Das habe ich ihm auch so gesagt. Das fand er eigentlich ganz cool und ich hatte dann schon auch ein tolles Setup für meine Studie. Ich habe dann Amalgamfüllung gelegt in zu extrahierende Weisheitszähne bei Soldaten im Bundeswehrkrankenhaus. Dann nach 24 Stunden, einer Woche, vier Wochen, zwei Monaten und so weiter entfernt. Und hatte dann das Glück, dass wir einerseits die Energieverlustspektroskopie, damit kann man etwas, sage ich mal, quantitativ natürlich aufzeigen. Es war bekannt, aber ganz neu war so ein spezielles Elektronenmikroskop, mit dem man Quecksilber sichtbar machen konnte, was sehr ungewöhnlich und neu war. Und Ich habe dann eben zeigen können, dass schon nach 24 Stunden das Quecksilber aus der Zahnfüllung nicht nur im Zahnnerv ist, sondern dort schon in den Zellkernen sogar. Das ist natürlich gewaltig, auch bis ins Mitochondrium rein. Es hat also viel Beachtung auch gefunden damals. Da gab es ja den Kieler Amalgamprozess, wo Patienten gegen einen Amalgamhersteller geklagt haben. Da war meine Doktorarbeit damals auch wurde mit verwendet. Und irgendwann war es dann eben so, dass ich dann schon verstanden habe, dass Amalgam nicht so toll ist, wie es uns dargestellt wurde, damals auch durch meinen Doktorvater. Und ich habe ihn dann gefragt, was ich denn jetzt machen soll in meiner Arbeit. Und er hat dann gesagt, schau her, Ulrich, ich werde nächstes Jahr pensioniert. Du darfst jetzt einfach ausnahmsweise die Wahrheit schreiben. Und so war es dann. Und so war es dann auch. Und so war ich dann eben, habe ich nie eine Amalgamfüllung gelegt. Ich war von Anfang an metallfrei gearbeitet, also amalgamfrei gearbeitet, die ersten paar Jahre noch mit Gold-Inlays. Dann wurde ja hier in Zürich das Zerec-Gerät erfunden für die keramikgefrästen oder computergefrästen Keramik-Inlays. Da hatte ich eins der allerersten Geräte und bin da so reingerutscht in die Thematik. Das war natürlich, muss man sich mal überlegen, vor 26, 27 Jahren, CAD-CAM, das war, kann man sich nicht vorstellen, dass es damals schon gab. Ja, wir haben noch eine Diskette raus und rein geschoben, aber es hat funktioniert. Mhm. Und das machen wir bis zum heutigen Tage noch, hat sich auch durchgesetzt. Damals war nicht, ja, gab es auch viele Gegner von der Technik. Und dann kam das Zirkonoxid, das ist eine Hochleistungskeramik, kein härteres Material als Zirkonoxid außer Diamanten. Und da waren wir dann die zweiten weltweit, die so eine DCS-Maschine sich zugelegt haben mit unserem Zahntechniker und angefangen haben, Brücken und Kronen aus Zirkonoxid herzustellen. Und haben da unendlich, also ich glaube über 50.000 seitdem gemacht. Also hat sicher niemand mehr Erfahrung als wir. Und dann war es so, dass irgendwann, komme aus der Chirurgie, also ich habe mit Chirurgie angefangen, habe von Anfang an implantiert, am Anfang natürlich Titan, gab nichts anderes. Und irgendwann haben die Patienten eben dann rebelliert und gesagt, wir kriegen tolle Keramik-Inlays, wir kriegen tolle Keramikkronen, aber warum die schwarzen, metallischen, hässlichen Implantate aus Titan? Und so kam es dann, dass ich mir Gedanken gemacht habe und ja, es gehört immer ein bisschen eine Portion Glück dazu, weil ich hatte den Inhaber des damaligen, ich glaube, der war da damals sogar Marktführer für Keramikhüften aus der Schweiz, sitzt bei mir auf dem Patientenstuhl. Und dann sage ich, Herr So-und-so, haben wir da irgendwie eine Chance, was zu machen? Sagt er, easy, gar kein Problem. Und dann habe ich noch einen Kollegen kennengelernt, der mir alle seine Daten gegeben hat, der schon mit der Uni Tokio zusammen in die Richtung geforscht hatte. Das heißt, wir wussten schon, als wir gestartet haben, dass es funktionieren würde, auch wenn es uns damals noch niemand geglaubt hat. Und so haben wir dann mit Keramikimplantaten im Jahr 2000 angefangen. Das waren die ersten marktfähigen und zugelassenen Keramikimplantate damals. Und seit diesem Zeitpunkt können wir Patienten tatsächlich komplett metallfrei behandeln, was ja auch Sinn macht. 1997 wurde Mobilfunk flächendeckend eingeführt und da macht es schon Sinn, möglichst wenig Metall im Kopf zu haben. Und ich bin ja selber nicht nur, sage ich jetzt mal, Wissenschaftler, sondern eben auch, ich stehe noch selber im OP quasi jeden Tag und mache immer noch am meisten Keramikimplantate als jetzt weit über 20.000 gemacht, die letzten 20 Jahre. Und von daher hat es schon die Zahnmedizin gravierend verändert. Also alle großen Firmen heute, auch der Weltmarktführer für Titanimplantate, hat ein Keramikimplantat. Das heißt, die gehen alle in diesen Weg, wo wir natürlich so wie Tesla, sage ich mal, einen gewaltigen Vorsprung haben, weil wir einfach 20 Jahre praktische Erfahrung mitbringen. Das ist vielleicht so meine Geschichte. Und wir haben jetzt hier in Kreuzlingen eben stellen wir auch die Implantate her. Wir sind in dem Bereich auch Weltmarktführer. Selbst der Weltmarktführer für Titan verkauft nicht mal die Hälfte der Anzahl, die wir verkaufen, weil wir einfach da viel bekannter sind, viel mehr Erfahrung haben. Wir haben ein großes Fortbildungszentrum hier, wo wir im Jahr ca. 4.000 Teilnehmer haben mit bis zu 120 Kurstagen. Alles in einem Raum. Und dann eben auch noch mit in diesem Komplex, das hast du ja kennengelernt, die Klinik, die Swiss Bioarts Klinik, sodass wir eine einzigartige Nähe haben auf quasi 100 Meter, aber ungefähr 2.500 Quadratmeter haben wir quasi die Produktion, Entwicklung, Forschung. Wir haben Fortbildungszentrum, Education und wir haben die Klinik alles an einem Ort, sodass da permanent die Menschen von rechts nach links wechseln. Also die Maya, die dich behandelt hat, die habe ich gerade eben hier gesehen, an der Studie arbeiten. Und ist eigentlich jeder in allen Dimensionen unterwegs und keinen Informationsverlust. Das wäre so das, was wir heute machen, wo wir nach 30 Jahren uns hinbewegt haben.
Ja, okay. Sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also das ist bei einem normalen Zahnarzt, ist das doch eine ganz andere Welt sozusagen. Also das ist schon ganz, ganz weit vorne. Ja, wir haben noch ein anderes Gespräch mit einem lieben Kollegen auch von dir, wo wir uns über die ganzen Problematiken von Amalgam und metallfrei und so weiter, Mobilfunk und so weiter, weiter unterhalten. Wir wollen uns jetzt über das Thema Vitamin D unterhalten. Und ich fange immer gerne von vorne an. Klar ist Vitamin D irgendwo in den letzten Jahren bekannter geworden. Es ist gewissermaßen in aller Munde. Trotz alledem, vielleicht fangen wir mal an. Was ist eigentlich Vitamin D? Hat das für eine Bedeutung? Und wie kann man Vitamin D einfach mal so in ein paar Sätzen beschreiben?
Ja, in meinen Kursen versuche ich es immer so zu erklären. Es gäbe nicht eine Sekunde Leben auf diesem Planeten ohne die Sonne. Die Sonne generiert alle Energien, alles, was funktioniert, hängt mit Licht zusammen. Wir kennen ja auch Biophotontherapie und so weiter. Pop. Also ohne Licht geht gar nichts. Und jetzt gibt es da ein Vitamin, das durch Licht produziert wird, durch Sonnenlicht. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich bin immer auf der Suche nach Dingen, die einfach sind, gut verfügbar und die im Kosten-Nutzen einfach wahnsinnig viel können. Und da habe ich sehr früh entdeckt, dass das gute alte Vitamin D3 ist. Das wird zu 80% auf der Haut produziert durch Sonneneinstrahlung. Natürlich nur, wenn wir die richtige Sonne haben. Das heißt, das müssen die UVB-Strahlen sein, die wir nur um die Mittagszeit haben. Das heißt, die gefährliche Strahlung UVA ist morgens und abends. Da würde ich, wenn ich zu viel reingehe, das Risiko laufen, Hautkrebs zu bekommen, nicht in der Mittagszeit, wo es super heiß ist. Und man fühlt es auch, wenn man morgens und abends in die Sonne geht, dann spannt die Haut, es fühlt sich nicht so gut an, auch wenn sie eigentlich schwächer ist, ist nicht so heiß. Ja, wenn ich in die Mittagssonne gehe, dann schwitze ich vielleicht extrem, aber diese Strahlung ist eben sehr viel kurzwelliger, die geht nicht so tief in die Haut rein, macht keine Hautschäden. Macht auch definitiv keinen Hautkrebs. Da gibt es eine Studie an 50.000 Frauen über 30 Jahre. Karolinska-Institut wurde letztes Jahr veröffentlicht. Also muss man keine Angst davor haben. Geht natürlich auch nur, also ich muss zum richtigen Zeitpunkt in die Sonne. Zweitens, ich darf keine Sonnencreme nehmen. Ab Faktor 2, 3 und heute in meiner Jugend gab es noch Faktor 2, 3. Heute fängt es ja mit 30 an. Kein Vitamin D3 mehr aufgenommen. Es ist auch so, auch da gibt es eine Studie, dass Hautkrebs eher durch die Sonnencreme selber verursacht wird, als durch die Sonneneinstrahlung. Ja, wissenschaftliche Studie an 30.000 Frauen wurde durchgeführt. Insofern ganz klar, wir dürfen keinen Sonnenbrand bekommen und wir dürfen es nicht übertreiben. Ja? Aber durch die zunehmende Bräune können wir auch länger in der Sonne bleiben. Also richtiger Zeitpunkt, Mittagszeit. Zweitens keine Sonnencreme. Drittens die richtige Jahreszeit. Die Menschheit wurde ja eigentlich in Afrika geboren, ist auch nachgewiesen. Und dort in Afrika gab es natürlich 365 Tage Vitamin D3. Denn die Sonne muss einen Strahlungswinkel haben von 45 Grad. Ist das flacher, wird kein Vitamin D3 mehr gebildet, weil nicht mehr genügend UVB durch die Atmosphäre durchkommt. Das heißt, wir haben hier am Bodensee. Und in Hamburg ist noch schlimmer, sage ich mal, von Ende September bis Ende März kein Vitamin D3-Aufnahme. Hm. Wenn ich jetzt allerdings in die Berge gehe, und das war das gute alte Höhentraining, das ist ja quasi bei Leuten mit Schwindsucht oder die sonst irgendwie krank waren, hat man in die Berge gesteckt.
Ja, Thomas
dort
Mann.
Da ist der Winkel zwar auch nicht höher, aber dadurch, dass die Luft dünner wird, kommt doch wieder Vitamin D3 durch, also UVB. Ja. Und ein weiteres Thema resultiert daraus, was immer wieder falsch gemacht wurde, dass Menschen eine Kapsel Decristol die Woche nehmen. Komplett falsch, denn von der Natur her gab es keine Notwendigkeit, es zu speichern, weil wir jeden Tag haben wir Sonne bekommen, 365 Tage am Äquator. Ja? Deswegen, wenn ich Vitamin D3 supplementieren will, muss ich es jeden Tag nehmen. Wenn ich das jetzt auf der Haut herstelle zu 80%, dann ist das, das entsteht ja das Calciferol. Das Calciferol kann ich aber auch durch Nahrung einnehmen, das sogenannte Kohlecalciferol, das wird durch tierische Produkte eingenommen. Ganz vorne steht dann, sagen wir mal, Hering und das Beste natürlich Lebertran. Ja, Lebertran hat pro 100 Gramm, aber 100 Gramm schafft, glaube ich, keiner von uns, hat 1600 Einheiten. Ja, dann kann ich es auch durch Nahrung aufnehmen, das ist das Ergocalciferol. Da wäre hervorzuheben, beispielsweise Avocado hat immerhin pro 100 Gramm, und das kann man ja easy essen, schon mal 400 Einheiten Vitamin D3. Aber 80% muss ich über die Haut aufnehmen und eben, wie gesagt, jeden Tag. Und das hat eben auf der Haut, oder dieses Calciferol, das Vitamin D3, das man wirklich als Vitamin D3 bezeichnet, hat eine Halbwertszeit von 24 Stunden. Deswegen muss ich es jeden Tag in die Sonne, jeden Tag einnehmen. Ohne Ausnahme kann ich kein Depot bilden. So, jetzt wird das im Blut verstoffwechselt in das 25-OH-Vitamin D3. Das nennt man auch Calcidiol. Und das Calcidiol ist jetzt die Speicherform des Vitamin D3 im Blut. Dort hat es eine Halbwertszeit von 3 bis 4 Wochen. Das heißt, dort bleibt es viel, viel länger erhalten. Und das ist das, was euer Arzt misst, wenn er einen Bluttest macht, Blut abnimmt und den Vitamin D3-Wert bestimmt. Dann ist das genau dieses Calcidiol, das hier im Blut aufgespeichert wird, und das wird gemessen. Und das sollte, ich habe jetzt mehrere Studien gemacht mit dem Professor Ganati. Das ist so einer der besten Leute weltweit zum Thema Kieferchirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Plastikchirurgie. Die leitet er auch in Frankfurt. Wir haben gerade einen Kongress gemeinsam gehabt in Frankfurt. Und er ist der führend weltweit im Bereich der Blutkonzentrate. Und Blutkonzentrate heißt, man nimmt Blut ab und stellt daraus eine Membran her und verwendet die Wachstumsfaktoren für die Heilung. Und er kam von seiner Seite, hat er festgestellt, wenn ich brauche mehr Vitamin D3 in meinen Patienten, sonst werden die Blutkonzentrate nicht so gut. Also die Membranen werden viel schlechter, wenn der Patient Vitamin D3-Mangel hat. Zweitens, er macht große Tumoroperationen bis zu 14 Stunden Dauer, also riesige Operationen. Da gibt es seinen Patienten am Tag vorher 400.000 Einheiten Vitamin D3. Wenn seine Tumorpatienten in eine Metastasierung reinrutschen, dann merkt er das schon vorneweg, weil plötzlich Vitamin D3 in den Keller geht. Ja? Und so war es so, dass er hat in seinem Bereich ganz stark fokussiert auf Vitamin D3, ich in meinem Bereich. Und dann sind wir irgendwann, haben wir gemerkt, wow, da gibt es ja noch jemanden, der sich damit beschäftigt. Mittlerweile arbeiten wir sehr eng zusammen, haben jetzt auch mehrere Studien und Veröffentlichungen gemacht und rausgegeben. Wir untersuchen auch Vitamin D3 im Zusammenhang mit Covid-19 und so weiter. Und wir haben jetzt das ist jetzt das Mother Paper, auf das sich alle Zahnärzte beziehen können, weil es einfach hoch wissenschaftlich in einem Top Paper veröffentlicht wird, peer-reviewed, alles. Und die Uni Frankfurt dahinter. Kann man sagen, ich habe jetzt ganz kurz ausgeholt, weil es immer Diskussionen gibt bezüglich dem Zielwert. Welchen Wert soll ich denn haben? Die Schulmedizin sagt 30. Robert-Koch-Institut sagt, ab 12 wird es schlecht, aber 25 ist schon gut. Ja? Wenn wir uns aber, sagen wir mal, Menschen in der Natur anschauen, Bergvölker, Masai, aber auch Primaten, also Affen und so weiter, dann sehen wir, dass wir da komplett falsch liegen. Und wir müssen auch bedenken, dass wir in einer Stunde Sonneneinstrahlung im Sommer 10.000 Einheiten aufnehmen. Also kann es nicht 1.000 Einheiten richtig sein. Wir sprechen aber über einen Zielwert, und den Zielwert, den haben wir jetzt definiert, und der ist jetzt auch so anerkannt. Das ist das, was Professor Ganati und ich gemacht haben. Der sollte 40 bis 60 Nanogramm sein. Vorsicht, wenn der Arzt eine Blutuntersuchung macht, dann gibt das Labor manchmal auch in Nanomol an. Also wenn da N-Mol steht, dann muss man es durch 2,5 teilen. Dann sind 180 eben nicht 180, sondern 70 beispielsweise. Ja, wenn man es dann in Nanogramm umrechnet. Wir sprechen immer von Nanogramm. Ich sollte 40 bis 60 Nanogramm haben, um dahin zu kommen, nehme ich 10.000 Einheiten Vitamin D3 ein. Wenn ich über, sagen wir mal, 60 komme oder 80, dann gehe ich auf 5.000 runter, und so kann man das dann, sagen wir mal, einstellen. Wenn ich im Zielwert bin, dann reichen auch 5.000 aus. Also das eben an dem Punkt zur Dosierung. Jetzt ist es so, jetzt haben wir dieses 25-OH Vitamin D3, die Blutspeicherform, über die ich jetzt gesprochen habe, die im Blut bestimmt wird. Und die wird jetzt in jeder einzelnen Zelle, aber auch in der Leber und Niere verstoffwechselt in das Hormon Vitamin D3, das 1,25-OH-Calcitriol. Calcitriol ist eben jetzt ein Hormon und eines der wichtigsten Hormone in unserem Körper. Das muss man sich eben vorstellen. Wir kriegen es hauptsächlich durch die Sonne und es wird später in unserem Körper zu einem Hormon. Es ist nur am Anfang ein Vitamin, später wird es zu einem der wichtigsten Hormone, das 2000 Gene steuert. Das heißt, es ist quasi wie der Master Key, der Hausmeisterschlüssel in einem riesigen, in einem super Hochhaus mit 2000 Apartments. Und da habt ihr jetzt den Hausmeisterschlüssel dafür. Das ist Vitamin D3. Wenn es in der Zelle ankommt. Jetzt haben eben viele Menschen schon gehört von Vitamin D3-Rezeptorblockade. Und man weiß ja beispielsweise, dass da gibt es tolle Forschung von Professor Quimbra aus Sao Paulo, der gezeigt hat, dass Multiple Sklerose beispielsweise wird immer gesteuert über die Helferzelle TH17, die hochgeht. Und dadurch bricht die Autoimmunerkrankung aus, also in dem Fall Multiple Sklerose. Und er hat festgestellt, dass die Patienten immer eine Blockade haben des Vitamin D3-Rezeptors. Denn dadurch können die, auch obwohl genügend im Blut ist, bekommen die kein Vitamin D3-Hormon, also das Calcitriol, in die Zelle rein. Und das Calcitriol, das Hormon, das reguliert TH17 nach unten und verhindert somit Autoimmunerkrankungen. Das heißt, jeder, der unter Autoimmunerkrankungen leidet, der muss sich Gedanken über Vitamin D3 machen. Das kommt bei dem ganz einfach nicht in der Zelle an. Und seine Therapie ist die Hochdosistherapie. Das heißt, er schüttet die Patienten mit gewaltigen Dosen zu, weil er davon ausgeht, dass es epigenetisch ist, dass es genetisch bedingt ist. Und dadurch kommt er nicht dran vorbei. Quasi muss ich das vorstellen, eine ganze Armee stürzt sich auf eine Tür und irgendwann gibt die Türe halt nach. Ja, und der Vitamin D3-Rezeptor sagt dann, okay, also gut, dann dürfen halt ein paar rein. Und so stellt der das ein. Das Calcitriol wiederum hat eine Halbwertszeit von 1 bis 2 Stunden. Das kann ich gar nicht messen. Ja. Und insofern, man hat aber einen tollen Faktor, und das zwar ist das Disparathormon, weil wenn in der Zelle Vitamin D3, also das Hormon, das Calcitriol, hochgeht, dann geht das Parathormon geht runter. Das Parathormon ist ja für die Kalziumresorption zuständig. Das macht ja auch Sinn. Und insofern testet der Professor Quimbra seine Patienten dadurch, weil er muss ja quasi eine signifikante Menge an Calcitriol in der Zelle intrazellulär zur Verfügung stellen. Und er guckt einfach, wann geht das Parathormon in die Knie? Bei 100.000 Einheiten, bei 500.000, bei 1 Million oder bei 10.000 schon. Und reguliert es bis an den unteren Normalzustand, dann weiß er, dass er signifikant Vitamin D3-Hormone in der Zelle hat. Das ist insofern ein wichtiges Thema, darum spreche ich es auch hier an, weil wir festgestellt haben, dass es nicht genetisch bedingt ist, sondern epigenetisch. Das heißt, durch Vergiftungen, durch die Umwelt. Und wir sehen, dass bei unseren Patienten vor der Behandlung, wenn die noch Metalle haben, Amalgamfüllung, wurzelbehandelte Zähneentzündungen, alles Mögliche, dann müssen wir mit sehr großen Dosen Vitamin D3 arbeiten, um überhaupt einen Effekt zu erzielen, dass überhaupt die Vitamin D3-Rezeptoren quasi überrannt werden können. Nach der Therapie, wenn wir die komplett sauber gemacht haben, dann reichen viel kleinere Dosen aus. Das heißt, ein Patient nimmt vielleicht vor der OP 20.000 Einheiten pro Tag, nach der OP vielleicht nur noch 3.000 oder 5.000 Einheiten. Ja? Weil plötzlich der Vitamin D3-Rezeptor eben wieder funktioniert. Das hat was mit den Retroviren zu tun, dass praktisch die Umweltgifte, auch Quecksilber und so weiter, die aktivieren die Retroviren, die quasi wie eine Art Selbstzerstörungsmechanismus in unserem Körper dienen, und die blockieren dann die Vitamin D3-Rezeptoren. Und insofern muss eben immer die Entgiftung an erster Stelle stehen. Der Patient muss erstmal sauber werden. Und dann kann man tatsächlich mit Vitamin D3 was anfangen. Also das also mal so ein bisschen, dass man Vitamin D3 versteht. Es ist nicht allzu komplex. Wir haben diese drei Formen und man muss es in die Zelle. Das können wir steuern oder kontrollieren über das Parathormon. Wichtiges Thema vielleicht noch abschließend ist das, dass es wird immer wieder befürchtet, dass zu viel Vitamin D3, das führt ja dann, wenn es tatsächlich zum Hormon wird, also wenn die Rezeptoren funktionieren, zu einer erhöhten Calciumaufnahme. Und dann hat man Angst, dass im Prinzip eine Gefäßverkalkung, sprich Atherosklerose, auftreten könnte oder dass die Nieren verkalken oder sonst irgendwas in der Richtung, sich Blutdruck erhöht, was auch immer. Und deswegen muss man immer, wenn man Vitamin D3 einnimmt, das ist absolut zwingend, wenn man es nicht über die Sonne macht, muss man immer Vitamin K2, MK7 dazu nehmen. Und zwar im Verhältnis 10.000 Einheiten, 100 Mikrogramm K2, MK7. Das K2, MK7 hat eine ganz besondere Bedeutung. Und zwar aktiviert es die sogenannten Matrix-Klar-Proteine im Blut und die lösen das Kalzium aus der Gefäßwand heraus. Das heißt, Kalzium in der Gefäßwand heißt ja, wir sagen ja, jemand ist verkalkt, das ist Arteriosklerose. Und das schafft nur Vitamin K2, das rauszulösen. Gleichzeitig aktiviert Vitamin K2 das Osteokalzin im Knochen. Das wird synthetisiert übrigens von Vitamin D3, von den Osteoblasten, die aktiviert werden durch Vitamin D3. Und dort wird Osteokalzin aktiviert, was Kalzium im Knochen einbaut. Das heißt, gebe ich K2 dazu, dann verhindere ich, dass der erhöhte Kalziumspiegel im Blut überhaupt zustande kommen kann, weil das ganze Kalzium wird dorthin transportiert, wo es sein soll, in die Knochen. Der Knochen ist unser Kalziumspeicherorgan. Und wenn dort zu wenig Kalzium ist, das nennt man Osteoporose, unter dem viele Frauen leiden, diese Frauen haben aber nicht zu wenig Kalzium und man darf denen niemals Kalzium substituieren, also Kalzium verschreiben. Da gibt es Studien, die zeigen, das Herzinfarktrisiko geht 700% hoch, sondern das Kalzium ist bei denen nur an der falschen Stelle. Denen fehlt Vitamin K2, MK7 und dadurch ist Kalzium nicht mehr im Knochen, sondern es wird in den Gefäßen eingelagert. Sobald ich denen K2, MK7 gebe, drehe ich den ganzen Mechanismus wieder rum, kann man in der Rotterdam-Studie nachlesen, wurden 5000 Frauen gemacht. Dann löse ich das Kalzium aus der Gefäßwand raus, transportiere es in den Knochen und die Arteriosklerose ist weg und die Osteoporose ist weg. Ja, also so kann man dieses Gleichgewicht sehen. Insofern spreche ich immer von den Fantastic Four oder Fantastischen Vier. Das heißt, zum Vitamin D3 gehört zwingend Vitamin K2, MK7 dazu. Als drittes ist immer ganz wichtig Magnesium 2+, also Magnesiumcitrat beispielsweise, weil alle Vorgänge von Vitamin D3 zu dem Calcidiol, zu dem Calcitriol, zum Parathormon, zur Resorption wird durch Magnesium gesteuert. Das ist ein Katalysator. Ohne das geht alles viel langsamer. Deswegen haben wir Katalysatoren in unserem Körper. Und das vierte ist Vitamin C, weil Vitamin C auch die Osteoblasten, die knochenbildenden Zellen aktiviert und damit dafür sorgt, dass das Calcium im Knochen eingelagert wird und nicht im Gefäß.
Wie sieht es mit Vitamin A aus? Ist das auch vonnöten?
Grundsätzlich brauchen wir ja alle essentiellen Vitamine. Da gibt es gar keine Frage. Und Vitamin A macht auf jeden Fall auch einen Sinn, aber es hat lange nicht die Reichweite wie jetzt Vitamin D. Und ich sag mal, wenn wir uns einigermaßen gut ernähren, dann können wir Vitamin A bekommen wir immer noch ganz gut ab. Ja. In Karotten und so weiter kennen wir ja alles, muss man nur ein bisschen Öl dazu machen, ein bisschen Olivenöl in Karottensaft rein, weil es ein fettlösliches Vitamin ist, kann man sich merken, EDK, also E, D, K und A sind die fettlöslichen, die brauchen immer fettig, geölige Form dazu. Ein Mangel an, also Vitamin A substituieren ist immer gut, aber wir haben quasi nie einen Mangel an Vitamin A. Bei Vitamin D ist gravierend anders, weil sich unser Lifestyle komplett geändert hat. Ja, wir leben in geschlossenen Räumen, wir sprechen über artgerechte Haltung von Hühnern und von Tieren, aber keiner spricht über artgerechte Haltung von Menschen oder von Kindern. Wir halten uns den ganzen Tag in geschlossenen Räumen auf, wir bedecken unseren ganzen Körper mit der Kleidung und gehen nicht mehr in die Sonne. Wenn wir in die Sonne gehen, dann cremen wir uns ein mit Sonnencreme, wir nehmen kein Vitamin D3 mehr auf. Schätze mal, wie hoch die Unterversorgung oder wie viel Prozent der Menschen in Deutschland sind unterversorgt. Was würdest du erwarten, Deutschland?
Ja, ich hatte die Zahl mal im Kopf. Ich weiß es nicht, aber das ist wahrscheinlich massiv 80% oder sowas.
Ja, also es sind zwischen 80 und 90%, sagt man. Also selbst Robert-Koch-Institut gibt es zu. Nach den Maßstäben, die wir jetzt anlegen, wäre es noch mehr. Weil du musst Folgendes sehen, unser Stress nimmt jedes Jahr zu. Ja, jetzt vielleicht durch Corona oder was auch immer. Ja, Umweltgifte nehmen zu, mehr Strahlung. Und Vitamin D3 ist wie das Öl in deinem Auto. Das heißt, je hochtouriger du fährst, desto besseres und mehr Öl wirst du brauchen in deinem Fahrzeug. Und wir haben heute durch unsere andere Lebensbedingung, die wir heute haben, haben wir einen höheren Bedarf an Vitamin D3 als noch, sagen wir mal, vor 100 Jahren. Und das Fatale ist das, dass die Schere komplett auseinandergeht, weil wir zum einen haben wir eigentlich einen höheren Bedarf. Wir haben schlechtere Vitamin D3-Rezeptoren, die oft blockiert sind durch die Umweltgifte, und gleichzeitig bekommen wir gar kein Vitamin D3 mehr, weil wir nicht mehr in die Sonne gehen oder uns schützen. Also eine katastrophale Situation, die einfach, sagen wir mal, die Volksgesundheit, wenn man so will, jetzt schon Milliarden kostet und auch immer stärkere Auswirkungen in den nächsten Jahren zeigen wird. Es ist auch die Frage, ob Corona, Covid-19, gibt es sensationelle neueste Studien. Wir wussten vom ersten Tag an, es ist Vitamin D3 abhängig, denn jede Grippe startet, wenn wir auf dem Tiefpunkt sind im Februar, und irgendwann im April, Mai, wenn die Sonne einen signifikanten Winkel hat, dann hört jede Grippewelle wieder auf. So war es auch bei Corona. Wir haben Infektionen, aber wir haben keine Erkrankungen mehr. Die Krankenhäuser sind leer, die Intensivstationen sind komplett leer. Bei Infektion ist ja nicht gleich Erkrankung. Infektion ist gut. Es trainiert unser Immunsystem und macht uns ja dann auch immun. Und die neuesten Studien zeigen aus Spanien und aus dem Iran und von allen möglichen Ländern, dass ganz eindeutig Vitamin D3 über viele Mechanismen, unter anderem greift es auch ins Renin-Angiotensin-System und so weiter ein, wo ja auch Covid-19 attackiert, weiß man, dass da enge Zusammenhänge sind. Und ich habe eben auch meinen Freund, den Professor Ganati an der Uni in Frankfurt, gebeten, als es losging, jeden Patienten, der dort eingeliefert wird, sofort Vitamin D3 bestimmen zu lassen. Hat er auch gemacht. Und die waren alle unter 10, also im immunologischen Winterschlaf, wow, unterirdisch. Hm. Und das zeigen jetzt die Studien mehr und mehr. Es ist halt schade, dass wir nicht ursächlich an die Sache rangehen, sondern weil ich sage mal, wenn jeder bei uns einen Wert über 40, 60 Nanogramm hätte, wäre das Thema Corona wahrscheinlich würde gar nicht existieren.
Ja, okay. Ja, du hast jetzt gut ausgeholt. Das ist super, dann geschont mich das ein bisschen. Ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen, vor allen Dingen, was die Umweltgifte anbelangt. Du hast gesagt, dass Umweltgifte Retroviren aktivieren, und die Retroviren blockieren dann den Vitamin D3-Rezeptor. Mhm. Habe ich das so richtig verstanden? Mhm, Okay. Und Vitamin D, du hattest gesagt, hat die Fähigkeit, bis zu 2000 Gene anzuschalten. Das heißt, viele Faktoren, die unser Leben, unser gesundes Leben quasi bestimmen, also das sind gute Gene sozusagen, da sprechen wir von, die werden überhaupt gar nicht aktiviert. Das heißt, wir brauchen das als Signalstoff, Hormone sind ja Signalstoffe, um einfach quasi unsere Genetik mehr oder weniger anzuschalten und die gesunden Programme quasi zu aktivieren. Du hattest das Beispiel mit dem Haus genommen. Könnte man sich vorstellen, okay, man hat die Immobilie jetzt gekauft, das ist jetzt der Mensch, und jetzt, wenn das alles leer steht, dann irgendwann verrottet das, und dann ist es einfach völlig sinnlos und es erfüllt seinen Nutzen in dem Sinne nicht. Das heißt, wir brauchen wirklich diese Signale aus der Natur, und das ist sicherlich nicht das einzige Signal. Ich bin ein großer Freund davon, ein möglichst natürliches Leben zu haben, und auch das Signal der Sonne, des Lichtes, das geht ja noch darüber hinaus, über Vitamin D natürlich. Und da geht es auch noch um andere Hormone und wir brauchen, und Chronobiologie, das heißt, wir brauchen das Ganze einfach als Signale, auch der Kontakt zur Mutter Erde mit dem Mikrobiom und so weiter. Das sind Signale, und das ist ein Austausch, der ganz, ganz wichtig sind. Dr. Zach Bush, den ich vor einigen Monaten interviewt habe, der sagte zu Corona, das fand ich sehr interessant, wie er es ausgedrückt hat, er sagte, das Immunsystem wird so verstanden als etwas, was in uns ist. Seiner Meinung nach ist das keine vernünftige Vorstellung, sondern das Immunsystem ist der Austausch mit der Welt. Ja, das heißt, wir sind ein Teil von dem Immunsystem. Indem wir in den Austausch gehen mit der Welt, sind wir immun, weil es ein ständiger Prozess ist. Das ist auch nichts, was man, ne, einmal erwirbt und dann hat man das, sondern das ist ein durchgehender Prozess. Und das ist natürlich dann, wenn man dann mal an die Corona-Maßnahmen denkt, macht man genau das Gegenteil nochmal davon. Ne? Und wir bleiben dann drin, wobei dann unser Vitamin-D-Spiegel dann nochmal weiter runtergeht. Also was Schlimmeres könnte man eigentlich nicht tun, aber gut. Vielleicht kannst du das Thema Retroviren. Retroviren sind natürlich eigentlich nur bekannt durch das Thema HIV. Kannst du das noch vielleicht ein bisschen ausführen? Was hat es jetzt mit diesem, wo kommen die her? Warum sind die jetzt plötzlich ein Problem?
Ja, die sind nicht plötzlich ein Problem, die sind grundsätzlich bei uns in gewisser Weise eingelagert und laut Klinghardt, er sieht es als eine Art Selbstzerstörungsmechanismus, wenn quasi die Lebensbedingungen für uns zu schwierig werden, dann werden die praktisch aktiviert und legen los und starten und haben dann eben vielfältige Auswirkungen, wie jetzt beispielsweise, dass sie die Rezeptoren blockieren. Und das Spannende ist eben das, dass wir eben immer mehr wissen, man dachte früher, dass die Genetik so eine wahnsinnig große Rolle spielt. Und heute wissen wir, dass die Epigenetik eigentlich die größere Rolle spielt. Also Epigenetik heißt, was passiert und wie verändert sich unser System durch die Umwelt. Und insofern ist eben das, was wir heute wissen, hat den Coimbra überholt, der davon ausgeht, es ist genetisch bedingt, was ja auch blöd wäre, aber da kann ich ja nichts mehr groß dran ändern. Epigenetisch hat immerhin die Implikation, dass ich kann durch Selbstverantwortung, entsprechenden Lebensstil, so wie du es angesprochen hast, auch was tun. Und es ist ja auch so, ich möchte sogar so weit gehen, dass wir sind ja durchlässige Membranen unserer Haut und wir stehen durch einen osmotischen Druck, stehen wir immer in Austausch mit unserer Umwelt. Das heißt, je mehr wir unsere Umwelt eigentlich vergiften, das dürfen wir nicht bagatellisieren. Das ist nicht so, dass das hier Halt macht,
Aufhört, ja.
sondern das wird durch den osmotischen Druck, das ist, also Osmose bedeutet, wenn ich einen Körper habe, in dem, sagen wir mal, sehr viel Salz drin ist, dann wird er automatisch Wasser ziehen, logischerweise, weil quasi der Salzgehalt in der Flüssigkeit wieder gleich sein muss und so gleicht sich alles aus. Und wenn wir sehr viele Umweltgifte da draußen haben und Belastungen, dann werden die durch osmotischen Druck automatisch in uns reingedrückt. Also wir können uns gar nicht davor schützen. Und ich stimme da absolut überein, was Immunsystem anbetrifft. Wir haben eigentlich viel zu viel, sage ich mal, Hygiene. Also jetzt dieses ganze Hände desinfizieren, ja, das ist, kann man so und so sehen. Jeder von uns hat ja am Tag vielleicht 100 Infektionen. Die Infektionen brauchen wir. Das ist die Schule der Infektionen. Ich hatte, als Corona losging, habe ich eine Serie gestartet bei uns, Swiss BioHealth News, kann man auf YouTube anschauen, wo ich einige der besten Leute weltweit interviewt habe. Beispielsweise auch Professor Hollig, der Entdecker des Vitamin D ist, aus Harvard habe ich interviewt. Ich hatte aber auch, und das eben zum Immunsystem, den Professor Yehuda Schönfeld aus Tel Aviv, der als der beste Experte zum Thema Immunsystem weltweit gilt. Und er hat gesagt, eine Katastrophe, was du gerade gesagt hast, jetzt tragen wir den Mundschutz. Wir isolieren uns von der Schule der Infektionen. Das macht uns schwächer vom Immunsystem, nicht besser. Ja, meine Mutter ist 85 und die hat immer, als kleiner Junge war, hat die zu mir gesagt, Mensch braucht 7 von Dreck im Jahr. Also mit anderen Worten, ja, wir haben jetzt nicht jede Sekunde Hände gewaschen, das ist eher kontraproduktiv. Und wir wissen ja heute, dass das eher dann gefährlich wird in der Ausbildung von resistenten, super gefährlichen Hospitalkeimen. Man muss ja auch mal bedenken, wir sprechen jetzt über 9.000 Corona-Tote, wir haben aber im Jahr 55.000 Hospitalkeimtote in Deutschland. Also sie kommen quasi wegen der Bagatellgeschichte, beispielsweise Blinddarm ins Krankenhaus, in dem Sarg wieder raus. Und wir können ja, sagen wir, in unserer Aufmerksamkeit und in unserem Mitleid nicht selektiv sein. Also über die müssen wir eigentlich auch reden. Ja, was ich irgendwo vermisse, ich vermisse auch, dass wir über die 50.000 Kinder reden, die jeden Tag verhungern. Das ist einfach so eine selektive Geschichte, die wir durchführen, was tatsächlich nicht fair ist. Was ich damit sagen will, ist, dass wir ich arbeite ja seit über 10 Jahren, habe ihn ja auch von der Uni in Freiburg weggeholt, den du sehr gut kennst, den Dr. Joachim Mutter, war ja der Chef der ersten Umweltmedizin weltweit, Universität Freiburg. Wir haben uns dann kennengelernt, dann kam an meine Klinik in Konstanz damals. Und wir arbeiten immer noch eng zusammen. Und er kam von dem sogenannten Hygienepapst Daschner, der hat ja die Umweltmedizin gegründet. Und Daschner, er sagt dir auch was, hat
Ja, ich
immer.
wollte ihn vor dem Kongress auch haben, aber er hat gesagt, ich bin da schon so lange raus.
Ja,
Ja.
der ist schon lange emeritiert und der macht nicht mehr so viel, ja. Aber wenn du Deutschsprache, also wenn auch Englischsprachige für deinen Kongress passen, dann könnte ich dir mal den Yehuda Schönfeld eben vermitteln, der einfach der Top-Immunologe ist. dem ich ein gutes Verhältnis habe. Auf jeden Fall hat er da schon eben auch immer gesagt, macht nicht zu viel Hygiene, ja, weil das Immunsystem wird dann einfach nicht mehr trainiert, ja. Und ich meine, wenn wir unseren Hund sehen, das funktioniert ja auch, dass wir werfen das Essen auf den Boden und der frisst es da und der läuft mit seinen 4 Pfoten auf dem Boden rum, irgendwie kriegt dem sein Immunsystem ja auch hin. Und komischerweise unsere Vorfahren, die Primaten im Zoo, laufen auch auf allen Vieren und berühren alles Mögliche und nehmen dann die Nahrung in den Mund. Also es ist sicherlich, ist natürlich, kommt noch hinzu zu dem Vitamin D3-Mangel, wenn wir jetzt über Corona und gefährliche Infektionen sprechen, dass wir auch natürlich unser Immunsystem einfach nicht mehr genügend trainieren. Ja? Und ich kann nur davon abraten, quasi hysterisch permanent die Hände zu waschen, auch von den Kindern und die gegen alles zu schützen. Wir müssen am Ende des Tages, haben wir schon immer gesagt, was uns nicht umbringt, macht uns nur noch härter sozusagen. Ja? Und wir müssen unser Immunsystem einfach schulen und trainieren. Das muss trainiert werden. Wir haben ja ein angeborenes und erworbenes Immunsystem und das muss eben einfach trainiert werden.
Ja, ja, mit dem Waschen, das ist ja bei Vitamin D auch so, wenn man sich jetzt also vielleicht in die Sonne gehen würde und dann sofort in die Dusche und dann mit Duschgel abwäscht, dann hat man da auch Schwierigkeiten, das Vitamin D zu absorbieren. Genau, ja. Also übertriebene Reinlichkeit sozusagen ist doch eher negativ zu sehen.
Ja,
ja, wir haben jetzt schon eigentlich groß, wir haben viel über Vitamin D gesprochen, die Beziehung zu den Umweltgiften. Jetzt vielleicht kommen wir noch so ein bisschen auf das Thema Zähne und Zahngesundheit, Kiefergesundheit auch, weil es ist ja so, dass das ein ganz großer Faktor ist, was dann letzten Endes auch Vergiftung, Umweltgifte angeht. Thema Amalgam hatten wir angesprochen, Thema Nikos. Zahngesundheit ist einfach essentiell. Wir sind dort sehr verbunden sozusagen, Gehirn, die ganzen Nervenbahnen runter zu den Organen. Das heißt, viele Menschen sind krank oder auf jeden Fall belastet, haben große Stressfaktoren, von denen sie mitunter nicht mal etwas wissen, weil sie Probleme im Kieferbereich haben. Das heißt, die ganze Zahn- und Kiefergesundheit ist da irgendwo essentiell. Und es ist dann auch immer mein Hinweis sozusagen, bevor man anfängt mit der Entgiftung, erstmal wirklich die Zähne sanieren, also zumindest teilsanieren, sodass das Gröbste quasi gemacht ist, wenn man sich das nicht komplett leisten kann in einem Rutsch. Das ist ja auch ein teurer Spaß, aber wir haben da so viele Altlasten teilweise, dass das wirklich ja, eine Bedingung ist und das sagen ja auch ganz viele Umweltmediziner, die du auch schon zitiert hast sozusagen, ob jetzt ein Joachim Mutter oder ein Dietrich Klinghardt. Ja. Vielleicht können wir noch so ein bisschen darüber reden, was hat Vitamin D jetzt für eine Rolle, warum ist es so wichtig? Du hattest das schon so kurz angedeutet, okay, mit dem Calcium und so, Vitamin K2, für die Gesundheit des Kiefers und überhaupt für die Erhaltung der Zähne an sich. Denn im Grunde genommen möchten wir dann wenigstens für unsere Kinder, also bei mir ist dann das Ganze in den Brunnen gefallen, wobei ich natürlich in den nächsten 60 oder 50 Jahren meines Lebens natürlich jetzt mich damit beschäftigen möchte, meine Zähne so gut wie es geht nur irgendwie zu erhalten. Das heißt, das ist ein wichtiges Wissen, was wir heutzutage brauchen. Wie kann ich wirklich meine Zähne erhalten, vor allen Dingen die vielleicht meiner Kinder? Und ja, welche Rolle spielt da Vitamin D und vielleicht auch andere Mineralstoffe?
Ja, das hat ja im Prinzip, Weston Price war ja Fortbildungsleiter von 1913 bis 1924. Der American Dental Association, also der größten Vereinigung amerikanischer Zahnärzte, sehr spannend. Also ein Top-Wissenschaftler, der damals verschiedene Völker auch in der Schweiz, aber auch in den Anden, überall besucht, Naturvölker, und hat gesehen, dass quasi je mehr die zivilisiert werden, desto schlechter wurden die, und zwar transgenerativ, also quasi in die nächste Generation rein. Das ist das Verrückte eigentlich, dass in der nächsten Generation dann die Störung kam. Das hat ja Pottinger mit den Katzenversuchen auch sehr schön gezeigt, diese Thematik, wo Katzen super schlecht ernährt hat, in der nächsten Generation wurde es dann schlechter. Das heißt also, es ist nicht nur unsere Kinder, sondern auch wir definieren, was unsere Kinder nachher für einen Zahnzustand haben. Und das ist natürlich Schwangerschaft besonders wichtig. Eine Mutter sollte vor der Schwangerschaft komplett sauber sein.
Ja, erstmal entgiften.
Denn die Mutter entgiftet über das erste Kind 80% ihrer Gifte. Also die beste Entgiftungsmethode ist eine Schwangerschaft. Wer darunter leidet, ist das erste Kind. Und dann kann ich in jede Familie reinschauen. Rein statistisch gesehen ist immer das älteste Kind ist am meisten krank. Ja. Ja. Es sei denn, die Mutter hat vielleicht erst zwischen der ersten und zweiten Schwangerschaft die Amalgamfüllung gekriegt, beispielsweise. Das heißt, die Mutter sollte schon komplett vorher sauber sein und sich dann eben auch entsprechend vorbereiten mit eigentlich diesen Fantastic Four. Und da spielt Vitamin D3 spielt eine sehr große Rolle, aber auch K2. Denn man hat gesehen, dass K2 hat sehr viel zu tun mit der Schädelform und aber auch der Ästhetik. Also man nennt es auch eigentlich das Vitamin der Ästhetik. Und hat extrem viel zu tun mit der Zahnstellung und Zahnfehlstellung. Und das Spannende ist das, dass der Weston Price schon vor 100 Jahren hat er schon etwas entdeckt, den Activator X.
Factor X, ja, genau.
Ja, genau, wo er festgestellt hat, wenn der fehlt, dann gibt es Zahnfehlstellungen, gibt Karies und alles Mögliche. Erst durch Christopher Masterjohn, der dann seine Studien vom Weston Price und mit der Tufts University gematcht hat, hat man festgestellt, wow, das ist der Vitamin K2, MK7. Das heißt, der Erfinder, ja, oder der Entdecker des Vitamin K2 ist eigentlich, hat nur einen anderen Namen, man verwendet, ist eigentlich Weston Price.
Ja.
Und ich zeige in meinen Kursen immer sehr viele Studien zu der Thematik Schwangerschaft und Zahngesundheit, spätere. Und es ist so, dass die, was auch ein ziemlich brutales Thema ist, das wahrscheinlich noch nicht groß angesprochen wurde, mit dem Fokus jetzt auf Nico, Amalgam, weil die ganzen Sachen, ist ja Parodontitis, Parodontose, also quasi Zahnfleischerkrankungen, die man nicht vernachlässigen darf. Man weiß, und da haben wir ja auch den Dr. Levy, der bei uns hier Kurse hält, den kennen ja viele aus dem Film Root Cause, der dort viel gesprochen hat, Dr. Levy, Kardiologe eigentlich. Und der wurde, sagen wir mal, hat sich intensiv mit Zahnmedizin beschäftigt, wurde dann ja auch Schüler vom Hal Huggins, der ja Schüler vom Weston Price war, weil man festgestellt hat, dass 80% der Pathogene bei einem Schlaganfall oder auch Herzinfarkt, bei dem Gefäßverschluss in dem Blutklott, stammen aus der Parodontitis, also aus dem Zahnbereich. Das ist natürlich brutal, denn eine Herz-Kreislauf-Erkrankung ist immer noch die häufigste Erkrankung, Todesursache in den westlichen Industrienationen. Und man muss das auch so sehen, dass das Zahnfleisch, das sogenannte Ektoderm, das steht in Verbindung mit unserer Haut, in unserer Schleimhaut, Magen, Darm, Nase und so weiter, alles Mögliche. Und das ist das sogenannte Ektoderm, das äußere Keimblatt. Und der Knochen ist das mittlere Keimblatt, der in Verbindung steht auch mit Muskeln, Faszien, Blutgefäße, auch inneren Organen. Und wenn ich jetzt das Zahnfleisch nicht mehr angewachsen ist, sondern quasi durch Parodontose, wie es im Volksmund heißt, es muss aber Parodontitis sein, weil es Entzündung ist, dann können die Erreger direkt den Knochen angreifen. Und vorher müssen die halt erstmal durch das Zahnfleisch durch. Und dann ist das quasi wie ein trojanisches Pferd. Und deswegen ist das so gefährlich. Aber auch zum Beispiel ein verlagerter Weisheitszahn, der nur so halb durchgebrochen ist, und da ist dann so das entzündete Zahnfleisch über dem halb durchgebrochenen Weisheitszahn, ist natürlich genauso gefährlich. Und da zeigt sich eben, dass, und das haben wir jetzt tausendfach bewiesen, dass die Parodontitis, wird ja gesagt, das sind Oralschweine, die putzen nicht sauber, ja, so nennt die der Zahnarzt schlimmstenfalls. Und da werden Patienten, werden da ungerechtfertigt stigmatisiert, denn es ist schmutzig, steht nicht am Anfang, sondern am Ende. Es ist jede Parodontitis, jede Entzündung der Schleimhaut im Mund wird verursacht durch einen Nährstoffmangel. Vitamin D3, von C kennen wir es ja, das war bei den Seeleuten früher Skorbut. Und durch diesen Nährstoffmangel entzündet sich das Zahnfleisch. Entzündetes Zahnfleisch tut logischerweise weh. Und was macht der Patient? Der putzt nicht mehr so sauber. Dadurch wird das Zahnfleisch und die Zahnregion schmutzig. Schmutzig steht aber nicht am Anfang und verursacht die Parodontitis, sondern dass der Patient nicht mehr sauber putzt, nicht schmutzig ist, steht am Ende des Dominoeffektes. Und das haben wir zigtausendfach gezeigt, weil unsere Patienten, egal welchen Zustand Zahnfleisch die vor der OP haben, die kriegen ja 4 Wochen vorher unsere Nährstoffmischung mit Vitamin D3 und all den ganzen Sachen. Und jeder, der zu uns kommt, zur OP, zur Behandlung, dann messen wir am Tag vorher Vitamin D3 und LDL, alles Mögliche und die ganzen Blutparameter. Der hat ein perfektes Zahnfleisch. Wir haben nicht einen einzigen Patienten, der nicht nach 4 Wochen mit perfektem Zahnfleisch zu uns kommt. Ich habe jetzt gerade am Wochenende mit einem Kollegen Parodontologen in Berlin eine Studie gestartet, wo wir das eben auch nochmal zeigen werden. Wir kennen das Ergebnis, weil wir es zigtausendfach gemacht haben. Das Zweite ist auch das, wir denken immer so ein bisschen von außen nach innen. Da kommt der böse Virus aus China und greift uns an. Wir müssen viel mehr von innen nach außen denken. Das heißt, Parodontitis kommt nicht von außen durch den Schmutz und Parodontitis kommt von innen durch den Nährstoffmangel. Karies haben wir gelernt, da ist dieser Säureangriff und jeder kennt das und Wrigley's und dann der Säureabfall und der Zucker und alles und so weiter greift den Zahn an. Was aber einfach vergessen wird, dass Vitamin D3 aktiviert nicht nur die Osteoblasten, die knochenbildenden Zellen, sondern auch die Odontoblasten, die zahnbildenden Zellen, die das Dentin bilden. Und die werden genauso, produzieren genauso Osteokalzin, werden genauso aktiviert vom Vitamin K2. Das heißt, Karies ist am Ende des Tages, kommt auch nicht von außen, sondern von innen. Da gibt es mittlerweile zig Studien, die das gezeigt haben, nachgewiesen haben, kann man bei uns abrufen. Wir haben eine ganze Studienübersicht gemacht, über 100 Seiten, wo man kann man auch als PDF gratis bei uns bekommen oder downloaden auf der Webseite. Und das heißt, die Karies ist am Ende des Tages ein Vitamin D3 und K2-Mangel, weil ich nicht mehr genügend Mineralien ins Dentin, also in den Zahn einlage und dadurch wird er anfällig für Säureangriffe. Klar, da ist die Säure, aber wenn der Zahn resistent ist, dann kann ihm auch die Säure nichts anhaben. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Auch es gibt ja eine ganz neuartige Erkrankung seit ein paar Jahren, die Kinder trifft, die MIH, die
Kreidezähne.
Molaren, Inzisiven, Hypokalzämie. Und als ich das erste Mal gesehen habe und davon gelesen habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, das ist Vitamin D3-Mangel, ich schwöre es dir. Mittlerweile gibt es Studien, die es ursächlich final bewiesen haben, dass MIH kommt von Vitamin D3-Mangel und K2-Mangel. Ja? Also von daher spielt das alles schon eine ganz große Rolle. Und das Beste, was eine Mutter machen kann, ist natürlich, wenn sie schon während der Schwangerschaft, also sich vorher entgiftet, während der Schwangerschaft schon entsprechend aufbaut, weil sie dann einfach den Kindern da unglaublich was mit auf den Weg gibt, dass die nicht so wie unsere Generation, ja, ich habe ja auch ein paar Sachen bei mir machen lassen müssen, ja. Und ich habe auch ein paar Keramikimplantate im Mund, weil meine Generation war noch im Baujahr 64, gab es abends ein Betthupferl und so weiter, ja. Das hat sich ja zum Glück verbessert. Dafür hatten wir noch ein besseres Immunsystem vor 50 Jahren, ja. Also heute haben die Kinder bessere Zähne, aber sie haben viel schlechteres Immunsystem. Zu meiner Zeit gab es keine Neurodermitis. Heute gehört es zum guten Ton, dass man eine Neurodermitis hat, hat fast jedes Kind. Also da verändert sich schon sehr viel. Ja, also insofern, das sind wieder die Fantastic Four, die für die Mundgesundheit spielen eine ganz gravierende Rolle.
Ja, also Weston A. Price ist ja wirklich eine Legende, ein Held, auch für mich. Ganz, ganz wichtige Arbeit, die er da geleistet hat in seinem, ich sag mal, Standardwerk Nutrition and Physical Degeneration. Und er hat diese K2 quasi entdeckt. Und das ist ja letzten Endes so, diese fettlöslichen Vitamine spielen wirklich eine ganz, ganz große Rolle für Gesundheit im Allgemeinen. Und deswegen, wir haben ja früher schon so viel gewusst. Der Lebertran gehört ja damals zum Standard, ne, um über den Winter zu kommen. Vitamin D, Vitamin A da drin und viele andere Dinge, Omega-3, das sind einfach die Basics. Und früher wusste man das. Ja, und heutzutage, du hattest eben dieses MIH, ein anderes Wort dafür ist Kreidezähne. Ja. Ein Interview zu dem Thema gemacht, warum unsere Kinder heutzutage so krank sind. Da bröckeln also wirklich die Zähne einfach weg, weil die völlig demineralisiert sind. Und da spielt natürlich einfach unsere Ernährung, unser ganzer Lifestyle eine Rolle, da spielt Vitamin D eine Rolle, da spielt einfach die Ernährung insofern eine Rolle, dass wir einfach die Mineralien auch nicht mehr bekommen, die wir haben müssen. Und das ist natürlich, das ist an sich natürlich schon eine schlechte Sache, aber das führt natürlich dann nachfolgend bei der normalen, ich sag jetzt mal, schulmedizinischen Zahnmedizin dann noch zu ganz vielen Folgesachen, weil die Kinder müssen dann irgendwo behandelt werden und kriegen dann alle möglichen Ersatzstoffe und vielleicht Füllungen und so weiter. Das heißt, das beeinträchtigt auf Dauer gesehen die Gesundheit eines Menschen doch massiv. Ja, und du weißt ja selber, vielleicht können wir das noch zum Abschluss mal sagen. Was ist denn, wenn man so die ganzen Zähne mal saniert hat, oder welchen gesundheitlichen Einfluss hat denn ein nicht sanierter Kiefer, wenn da schon so viel vorher passiert ist? Und was kann man denn so erwarten, sage ich jetzt mal, wenn man das ganze Thema mal komplett angeht?
Also grundsätzlich ist ja so, dass als zum einen muss man wissen, ganz vieles kommt von innen, hat einfach mit Ernährung, mit Nährstoffmangel zu tun. Dann kommt leider auch sehr viel Iatrogen. Das heißt, ich habe noch gelernt an der Uni Extension for Prevention. Das heißt, lieber ein bisschen größer aufbohren, die Füllung. Dann kann es ja schon keine Karies geben, ja. Dann kann ich jemanden auch totschlagen, weil dann kann er schon auch nicht irgendwie sterben. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Heute sagt man Prevention for Extension, also auf gar keinen Fall zu groß. Ich würde heute sogar auch bei einer kleinen Karies eben erstmal über die Mineralisierung versuchen, es hinzukriegen. Leider ist halt so, dass es dann kommen die Situationen, dann kommt so eine Karies, dann wird eine Wurzelbehandlung gemacht, dann habe ich einen toten Zahn und es gibt keinen aseptischen Wurzelbehandlungszahn, gibt es einfach nicht. Und ich extrahiere seit 25 Jahren jeden wurzelbehandelten Zahn. Ich glaube, da gibt es niemanden, der das so konsequent gemacht hat wie ich. Dadurch weiß ich auch, was ich dadurch verändern kann. Also schlussendlich ist es so, wenn man mal das eine nimmt, wir machen bei uns, und ich sage mal, wir sind darauf spezialisiert und haben die schöne Situation, dass wir 100% konsequent arbeiten können. Also bei uns gibt es nur Sanierung, wo wir alles 100% perfekt sauber machen. Dadurch sehen wir natürlich, welchen Einfluss hatte die schlechte Zahnmedizin auf den Patienten. Und das ist etwas, was wir dokumentieren in jeder Hinsicht. Das heißt, wir machen Fotos vom Patienten vorher und nachher und nach 3 Monaten. Und da kann man auch auf der Webseite kann man das sehen. Da sehen die meisten 10 Jahre jünger aus. Wir messen viele Parameter, auch zum Beispiel die HRV, die Herzratenvariabilität oder das Bioalter beispielsweise. Und die Patienten, wir sehen auch, welche Krankheiten weggehen. Und es ist so, dass das, was Klinghardt, was schon Weston Price gesagt hat, Heller Huggins, was Levy sagt, was der Klinghardt gesagt hat, was der Mutter sagt, dass die Zähne circa verantwortlich sind für 60 bis 80% aller chronischen Erkrankungen. Also nochmal zu wiederholen, 60 bis 70, 80% aller chronischen Erkrankungen hängen mit den Zähnen zusammen, weil es kein anderes Organ gibt, in das wir wo wir ja so viel totes Gewebe haben und giftige Materialien eingebaut haben. Und das ist auch bei uns an der Klinik, ist das ungefähr der Faktor der Verbesserungen, die wir haben. Also wir haben schon Leute gehabt, die sind aus dem Rollstuhl aufgestanden, konnten wieder laufen, ist alles dokumentiert. Das heißt, und ist ja auch, deswegen kommen ja Patienten aus der ganzen Welt zu uns, weil man tatsächlich über die Zähne wahnsinnig viel machen kann. Und es war mir eigentlich immer zu wenig, das zu beobachten. Und ich habe dann, wir haben ja letztes Jahr eine Academy gegründet und Dr. Preußler dazu geholt, den du vielleicht auch kennst, der gehört auch so zu der ganzen Gruppe Mutter und Klinger und so weiter dazu. Ja, bei uns die Academy leitet, die wissenschaftliche Abteilung der Swiss Bioherz Klinik. Und wir haben angefangen, belastbare, harte Parameter zu messen. Und zwar eine HRV, aber in Form eines validierten Gerätes. Ja, wo man die Daten wirklich auch belastbar verwenden kann. Zweitens haben wir die Mitochondrienfunktion gemessen. Und ohne die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, ist einfach Gesundheit nicht möglich. Und drittens, das war das Spannendste, haben wir die Telomerlänge gemessen. Und die Telomere sind diese kleinen Schwänzchen am Ende der DNA. Bei jeder Zellteilung werden die kürzer. Und je ungesünder wir uns quasi ernähren oder je schlechter uns geht, je mehr vergiftet wir sind, je kränker wir sind, desto schneller verkürzen sich die Telomere. Und wenn die aufgebraucht sind, dann stirbt die Zelle quasi ab, dann kann sie nicht mehr replizieren, dann wird sie eine sogenannte seneszente Zelle, die dann unser System belastet, weil es einfach Abfall ist und auch entsorgt werden muss oder auch zu Entartungen, zu Krebs führen kann. Und wenn ich es schaffe, was man zum Beispiel auch durch bestimmte Sportarten schafft, das zeigt ja der Mutter sehr schön in seinen Vorträgen, durch Intervalltraining beispielsweise, dann kann ich die Telomere wieder verlängern auch, ja, oder zumindest halten. Und längere Telomere heißt einfach, ich habe eine längere Lebenserwartung. Ja, und dann nochmal ganz kurz, ich habe mich intensiv mit Professor David Sinclair aus Harvard beschäftigt, der Mann Nummer eins im Anti-Aging, der sagt, es gibt nur eine chronische Krankheit, und das ist Altern. Ja, denn, und das sehen wir jetzt ja auch bei den Risikogruppen, je älter die sind, desto höher ist das Risiko an Corona zu sterben. Und beispielsweise, wenn du rauchst, dann steigt dein Risiko an Krebs zu erkranken um den Faktor 5. Schlimm genug. Wenn du aber 50 wirst, steigt dein Risiko um den Faktor 100. Wirst du 70, steigt dein Risiko an Krebs zu erkranken um den Faktor 1000. Das heißt, das hat einen viel größeren Einfluss des Alterns. Das heißt, am Ende des Tages müssen wir eigentlich nur eine Krankheit adressieren und die heißt nicht altern oder langsamer altern. Da können wir wahnsinnig viel dafür tun. Das sage ich auch in meinen Kongressen immer. Man forscht an allen möglichen Medikamenten, allen möglichen Sachen. Man kann es aber durch Hitzeanwendung, Sauna, durch Kälteanwendung, Kryotherapie, man kann es durch Sport, durch Fasten, 16, 8 und so weiter, kann man sehr gut beeinflussen beispielsweise. Und jetzt sind wir hingegangen, haben die Telomere gemessen. Und ich war dieses Jahr am 8. März, habe ich einen Vortrag gehalten in Dallas. Das ist die größte biologische Konferenz, Joint Meeting zwischen beiden größten biologischen medizinischen Organisationen und zahnmedizinischen Organisationen. Da war ich eingeladen, vor 800 Leuten zu sprechen. Da habe ich die Ergebnisse eben präsentiert und konnte zeigen, dass wir durch die biologische Zahnmedizin eine konsequente Behandlung die Mitochondrienfunktion sich verbessert. Und zwar bei allen Patienten. Das ist revolutionär. Die Mitochondrien funktionieren besser. Und es hat sich bei allen Patienten, haben sich die Telomere verlängert. Das heißt, die Patienten waren nachweislich jünger anschließend nach der Behandlung. Und wir haben natürlich noch die HRV gemessen, die auch gezeigt hat, dass die Regeneration besser ist, Stresslevel besser ist. Das heißt, dass wir schlussendlich, ist es so, wir arbeiten ja komplett unspezifisch, um da ganz offen zu sein, machen bei jedem Patienten dasselbe. Wir nehmen einfach alle Belastungen raus und dadurch kann dann das System wieder selbstständig arbeiten. Vielleicht ist es aber so, dass wir einfach den Patienten 10 Jahre jünger machen und dadurch Dinge wieder funktionieren. Und dann wird die Verbesserung im Befinden, in der Gesundheit, in der Energie und so weiter eintreten. Also ein hochspannendes Thema. Das war das erste Mal, dass jemand in der Lage war, auf zahnärztlicher Seite belastbar zu beweisen, dass die biologisch-zahnmedizinische Behandlung zu einer Verjüngung des Patienten führt auf Zellebene. Ja, es geht ja nicht jetzt ums optische Anti-Aging, sondern einfach um das Anti-Aging auf Zellebene, denn je jünger unsere Zellen bleiben, desto geringer ist das Risiko für chronische Erkrankungen. Ja, also insofern spielt das eine sehr, sehr große Rolle und kann ja und führt eben dazu, dass sich mit der Zunahme der chronischen Erkrankung schon immer mehr das Bewusstsein verändert, dass Patienten verstehen, wie wichtig die Behandlung der Zähne sind, was eigentlich nichts anderes ist. Klinghardt nennt es Entgiftung Phase 1. Ja, wenn ich den ganzen Dreck rausnehme, ist eigentlich nichts anderes als Entgiftung Phase 1. Ich entferne die Nachschubquelle und dann kommt Entgiftung Phase 2. Das heißt, jetzt muss ich alles, was ich überall im Bindegewebe, im Gehirn, in den Quecksilberspeicherorganen und so weiter über die Jahrzehnte niedergeschlagen hat, muss ich jetzt irgendwie noch rausbekommen, was nicht immer ganz einfach ist.
Ja, ich habe übrigens bei mir, das kann ich jetzt gerade nicht so richtig zeigen, aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich im Spiegel anders aussehe. Und das war jetzt ja nicht meine erste Zahnbehandlung, aber es war hoffentlich mehr oder weniger die letzte. Also es ist jetzt sozusagen alle Dinge gemacht. Und ich habe schon ein besseres Hautbild gesehen. Meine Hautbild ist jetzt eh nicht so richtig schlecht, aber ich hatte das Gefühl, ich sehe anders aus, also ein bisschen besser aus. Ich hatte das Gefühl, dass meine Augen klarer geworden sind, also weniger so Pünktchen und so weiter drin. Einen habe ich noch, alles andere ist scheinbar weg. Ich konnte Verbesserungen von meinem Schlaf beobachten. Und das war jetzt eigentlich nur nach dieser letzten OP sozusagen. Also die ersten haben da jetzt dann nicht so viel gebracht, obwohl da wichtig, auch sehr wichtige Sachen gemacht wurde. Aber so diese komplette Freiheit von Störfeldern, wobei das ja noch ein Heilungsprozess ist, aber trotzdem, das hat bei mir definitiv was schon gebracht. Und du hattest angesprochen, die Mitochondrien werden stärker. Das heißt ja nicht nur, dass wir ein Anti-Aging auf Zellebene haben. Das heißt ja Zellgesundheit. Und Zellgesundheit heißt Zellenergie. Und Zellenergie heißt auch beispielsweise eine bessere Entgiftungsleistung. Ne? Denn in dem Moment, wo wir keine Energie haben, dann steht die Entgiftung immer hinten an. Das muss einem auch klar sein, dass der Körper, das ist keine Priorität, das ist ein Aufräumprozess und aufräumen macht man dann, wenn man die Zeit hat. Ne? Wenn es einem gut geht und sagt, so, ich habe alles erledigt, ach, jetzt glaube ich, mache ich mal einen Hausputz. Ne? Das ist ansonsten, wenn man immer nur arbeitet, dann macht man das halt nicht oder wischt einmal kurz durch in dem Sinne. Das heißt auch, um die im weiteren Gifte abzubauen, ist es einfach nötig, viel Energie zu haben. Das heißt, da ist es, das sind immer so Prozesse, die ineinander wirken. Und deswegen kann ich es wirklich nur jedem empfehlen, auch wenn das eine Sache ist, die macht keinen Spaß, eine Zahn-OP. Und es ist auch eine teure Angelegenheit, ganz klare Sache. Teilweise übersteigt es sicherlich auch die finanziellen Fähigkeiten von vielen Leuten. Was wären dann deine Tipps? Was kann man dann machen?
Das ist ja immer so, man es ist ja die Frage, wie schnell gehe ich in die Rekonstruktion rein? Das heißt, die Rekonstruktion, wenn ich jetzt tatsächlich Zähne entfernen muss und ersetzen durch Keramikimplantate beispielsweise, das ist eigentlich das Teure. Das Aufräumen erstmal ist meistens nicht so, sage ich mal, so extrem teuer. Das Zweite ist, und dann kann ich eben auch sagen, okay, wenn es mir dann wieder besser geht, nicht mehr Energie habe, da wollte ich eben noch deinen Bemerkungen anfügen. Wir hören auch immer von den Patienten, die haben viel mehr Lebensfreude, die fühlen sich besser, das Gehirn funktioniert besser und so weiter. Ja. Und wenn ich mehr Lebensfreude habe, bewege ich mich mehr, dann bin ich motivierter zu arbeiten oder mich weiterzuentwickeln. Ja, also das ist dann so ein positiver Zyklus Viciosus. Das heißt, da würde ich dann einfach den Tipp geben, erstens mal komplett sauber zu machen und dann vielleicht noch gar nicht zu rekonstruieren, dann hat man halt ein paar Lücken. Ja, das ist nicht so dramatisch. Ich hatte auch eine Zeit lang, weil ich musste erst ein Implantat entwickeln, das ich bei mir einsetzen wollte, hatte ich auch mal 2 Jahre eine Lücke. War nicht wirklich schlimm, hat keiner gemerkt, wenn es sich gerade ein Frontzahn ist. Und dann hat man aber so viel mehr Gesundheit und Energie, dass man das Geld dann auch wieder verdienen kann für, sage ich mal. Und das Zweite ist dann auch immer eine Frage der Wertigkeit. Ich meine, wir sehen ja da draußen auf der Straße, fahren fast nur neue Autos rum. In meiner Jugend gab es noch alte Autos. Also irgendwo kommt das Geld daher. Jeder hat ein iPhone 5. Also wenn der Wille da ist, wir sehen, wenn der Wille da ist, dann kann ein Patient das schon irgendwie hinkriegen. Also wir haben auch einige Patienten, die machen Crowdfunding und kriegen das Geld zusammen, ja, oder sprechen mit ihren Familien oder was auch immer. Und wir sagen immer in der Psychologie, why comes first? Wenn man weiß, warum man etwas tun muss, dann finden sich eigentlich immer Wege. Ja, also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, hat man früher gesagt, auf gut Deutsch. Das sollte nie dann, sagen wir mal, das sein, was einen dann irgendwo bremst, wenn man die Notwendigkeit für sich, ganz egal für was und für welche Therapie, die Notwendigkeit für sich entwickelt hat und man will das machen, dann schafft man es. Irgendwie findet sich ein Weg, davon bin ich überzeugt.
Ja. Investieren in die eigene Gesundheit ist aus meiner Sicht, also sowohl Zeit als auch Geld, vieles kostet ja kein Geld, aber Zeit ist auf jeden Fall für mich eine ganz sinnvolle Sache. Ich war da selber 6 Jahre, hatte ich chronische Müdigkeit und seitdem ist mir der Wert von Energie für mein Leben natürlich bewusst und ich kann nur dann überhaupt auch Geld verdienen. Und das ist jetzt vielleicht der kleinste Aspekt, aber überhaupt Inspiration in die Welt tragen, Liebe in die Welt tragen, gut kommunizieren, gute Beziehungen pflegen und so weiter, Sachen erschaffen, kreieren, wenn ich überhaupt Energie habe und dafür brauche ich eine gute Gesundheit und ich brauche ein funktionierendes Hormonsystem, ich brauche gute Laune, ich brauche den Antrieb dafür und ich brauche auch eine Stressresilienz heutzutage mehr denn je und dafür lohnt es sich einfach zu investieren und da gehören einfach die Zähne heutzutage dazu. Und ich denke, es ist klar geworden, wir brauchen Vitamin D für ganz, ganz viele Funktionen im Körper. Das haben wir jetzt nur angeschnitten, eben die 2000 Gene. Da könnte man sich jetzt anschauen, was sind das für welche, was hat das dann für Folgen. Also das, da können wir uns wochenlang drüber unterhalten. Die Vitamin-D-Rezeptoren werden unter anderem massiv geschädigt von Schwermetallen. Strahlung spielt da eine Rolle. Das Ganze spielt natürlich immer, geht immer so ineinander über. Und dadurch haben wir ja eine stark verschlechterte Gesundheit an sich. Ne? Also nicht nur der direkte Effekt der Schwermetalle, natürlich auch auf alle möglichen Zellen und so weiter, sondern halt eben auch auf das Vitamin D. Und wir tun gut daran, zu entgiften, Phase 1 im Mund anzufangen und dann weiter zu entgiften, um letzten Endes auch diese ganzen positiven, guten Effekte von Vitamin D dann auch nutzen zu können für unsere Knochengesundheit, für unsere Zellgesundheit, für alles Mögliche. Und letzten Endes werden wir dann auch bessere Entgifter wieder. Ja, kommen dann irgendwann, wenn wir sozusagen die Oberhand gewonnen haben, wenn wir wieder dass die Segel setzen können an unserem Schiff, dann können wir auch wieder besser entgiften, weil wir dann einfach die Möglichkeit haben und aus dem Vollen schöpfen können. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, den du, wo du sagst, das haben wir noch nicht angesprochen, da würde ich gerne noch drüber reden. Ansonsten würde ich sagen, haben wir da ein gutes Bild, glaube ich, gezeichnet.
Ja, ich denke, es war ein sehr schönes Schlusswort von dir mit dem wieder Segel setzen. Es ist ja so, dass unser Organismus ist so unglaublich potent, was der kann. Das ist unvorstellbar. Es gibt keine Pumpe, die wir konstruieren würden, die die Leistung bringen kann wie unser Herz. Es gibt keinen Supercomputer irgendwo in den USA, der irgendwie, auch nicht bei BlackRock, der irgendwie die Leistung bringen könnte wie unser Gehirn. Und wir können da schon drauf vertrauen, auf diese Regulationsmöglichkeiten. Und genau das, was du gesagt hast, wir müssen nicht alles aufräumen. Wir müssen nicht ganz gesund sein. Wir wissen heute, wir müssen nicht borrelienfrei sein, um keine Borreliose mehr zu haben oder Lyme Disease. Wir müssen in einen gewissen Level kommen. Es ist sogar nachgewiesen, dass Menschen, die so ein bisschen Borrelien haben, aber haben die im Griff, das trainiert das Immunsystem und das Gehirn, die sind intelligenter. Man weiß, dass Goethe beispielsweise hatte Borreliose. Man hat sogar beim Ötzi, als man ausgegraben hat, in Österreich, hat man einen Borrelien gefunden. Ja? Und also mit anderen Worten, man muss nicht das perfekt sauber machen, sondern man kann da schon auf die Mechanismen und Selbstheilungskräfte des Körpers irgendwo vertrauen. Aber ich muss halt irgendwo mal, wenn ich bis zum Hals im Sumpf stecke, dann kann ich einfach nicht loslaufen. Ich muss mich einfach mal zu einem gewissen Teil wieder aus dem Sumpf rausziehen und reinigen. Und dann setzen automatisch, und das beflügelt einen dann auch irgendwo. Ich habe das ja selber alles auch mitgemacht. Ich spreche ja aus Erfahrung. Ich habe ja auch meine Nikos rausgemacht und all die ganzen Sachen selber erfahren. Und dann setzt so ein Mechanismus ein, der einem zeigt, okay, unser System kann schon wirklich viel. Und einfach da muss man mal einen Anfang machen. Und schlussendlich ist es so, dass ich immer sage, wer die Verantwortung übernimmt, hat die Macht. Und wenn ich einfach die Verantwortung für meine Gesundheit übernehme und sage, okay, ich habe natürlich mich nicht so gut ernährt und ich habe mich zu wenig bewegt und, oder wenn es nur die Tatsache war, einen falschen Arzt ausgesucht, aber sobald ich sage, okay, ich übernehme die Verantwortung für mich selbst und ich kümmere mich jetzt um meine eigene Gesundheit, dann glaube ich, ist das eine sehr befreiende Entscheidung, die man trifft und die auch nie fehlinvestiert ist. Selbst Steve Jobs hat in seinen letzten berühmten Worten hat er gesagt, ich hätte mehr im Buch der Gesundheit lesen sollen. Auch in Zeiten von Corona, wir wissen nicht, was mit unserem Geld passieren wird, denke ich, die beste Investition, sage ich immer, ist in Ausbildung und in Gesundheit. Da investiere ich persönlich mein meistes Geld in Ausbildung und in Gesundheit, denn das kann mir niemand wegnehmen, da habe ich keine Folgekosten, muss ich nicht versichern, kann niemand irgendwie stehlen oder sonst irgendwas, sondern das macht mein Leben leichter und nicht schwerer. Ja, schön.
Ja, guter Tipp, bevor die Abwertung kommt, die ja wahrscheinlich irgendwann kommt oder der Wegfall des Euros und so weiter. Also investieren in die eigene, in die eigenen Projekte und Gesundheit ist ein ganz wichtiges Projekt. Und ja, das zahlt sich hinterher aus. Am Ende kriegt man das alles wieder, weil man einfach ein besseres Leben hat und mehr Energie. Mir sehr viel Spaß gemacht.
Einfach auch dein Fachgebiet Wissen zu vermitteln. Ja, einfach Wissen mitzunehmen. Die Schule wird ja auch, glaube ich, ein bisschen deswegen so unschön gestaltet oft. Also man könnte das besser machen, bin ich der Meinung, damit wir die Lust am Lernen verlieren und nicht, als ich aus der Schule kam, dachte ich, super, nie mehr lernen müssen. Ja. Wenn du mich heute fragst, was ist mein größtes Hobby, dann ist das Lernen. Ja. Und ich liebe das, neue Dinge zu lernen. Und das kann niemand wegnehmen. Darum finde ich das toll, das, was du machst, dass du einfach Wissen dir holst von den ganzen Top-Leuten und es dann zusammenbringst und es schafft einen ganz wichtigen Input, denn das ist was Bleibendes auch, dadurch, dass es eine Aufzeichnung jetzt ist und wo einfach mit einer sehr großen Reichweite Menschen sich das Wissen aneignen können, denn am Ende des Tages kann ich dann an der Himmelspforte nicht sagen, der hat aber gesagt, sondern ich muss mich selber informieren. Also jeder, der gesund werden möchte, der muss selber Gesundheitsexperte werden, führt kein Weg dran vorbei. Man kann es nicht delegieren. Es nützt nichts, zum Gesundheitsexperten zu gehen, sondern man muss selber Gesundheitsexperte werden. Nur dann kann ich wirklich super gesund werden und bleiben.
Ja, ja, das ist mein Bedürfnis. Bei mir hat 6 Jahre gedauert, bis ich aus dem Gröbsten raus war. Und da möchte ich einfach den Menschen helfen, da eine Abkürzung zu finden.
Ja,
da
ja,
irgendwie nach ein paar Monaten vielleicht raus zu sein. Denn es gibt so viele Menschen, die unter chronischer Müdigkeit leiden, die andere Krankheiten haben, die einfach unter Antriebslosigkeit, Burnout und so weiter und so fort. Und es wird auch immer mehr. Und ich kriege ja die ganzen E-Mails und da wirklich auch wirklich tragische Fälle dabei. Und ja, da geht es mir einfach darum, den Menschen da wirklich das Wissen zu vermitteln und aber auch die Tools sozusagen, die Werkzeuge zu vermitteln, da wirklich einfach schneller rauszukommen.
Ja, finde ich total super. Also mach weiter so. Ich bin dabei, wenn du mich brauchst, jederzeit.
Okay, gerne. Super. Vielen Dank, mein Lieber. Ich verlinke natürlich, was kann ich verlinken? Oder vielleicht sagst du noch mal kurz, wo man euch findet. Kreuzlingen ist vielleicht niemand bekannt. Das ist
ja, also vielleicht einfach die Swiss Biohealth Klinik, weil wir haben die so gestaltet, dass man praktisch alles downloaden kann, frei. Das ist nicht irgendwie geschützt oder kostet auch nichts. Wir haben quasi alles, was unser aktueller Entwicklungsstand ist. Wir arbeiten mit vielen Forschungseinrichtungen auch zusammen. Es wird sofort publiziert und einfach der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und also wenn man es, sag ich mal, auf Swiss Biohealth Klinik geht, dann kann man viele, viele, viele Informationen downloaden. Was, glaube ich, auch nochmal toll ist, ist unser YouTube-Channel. Der kommt unter SDS, Swiss Dental Solutions. Da habe ich ja damals, als Corona losging, die sogenannte Tagesschau gestartet, ich habe es dann später umbenannt, wo ich jeden Tag irgendeinen Top-Spezialisten interviewt habe und dann auch Tipps gegeben habe und ich habe auch Prognosen abgegeben, was ich denke aufgrund meiner wissenschaftlichen Betrachtung, wie sich Corona entwickeln wird. Wenn man das jetzt mal anschaut, was ich da, sagen wir mal, am 3. April gesagt habe, dann sieht man, dass das 100% präzise eingetroffen ist. Das ist nicht, weil ich irgendwie ein Wahrsager bin und hellseherische Fähigkeiten habe, sondern weil ich einfach analytisch differenziert mir die Daten angeschaut habe, den Virus angeschaut habe, die Erkrankung angeschaut habe, wo greift er an, was passiert, welche Rolle spielt und so weiter. Und dann wusste ich schon, wie sich das entwickeln wird. Und das habe ich damals weitergegeben. Wir haben auf manche der Beiträge 10.000 Zugriffe gehabt. Also lief sehr, sehr gut. Hatten auch Dr. Mutter hatten wir mit dabei, Dr. Klingert hatten wir mit dabei, Dr. Levy hatten wir im Interview gehabt, Dr. Richard Cheng, der ja der Held von Shanghai war, weil er dort mit der Hochdosis-Vitamin-C-Therapie alle Menschen gerettet hat, die in seine Klinik kamen. Keiner verstorben an Corona, auch die schwerwiegenden Fälle nicht. Also das sind ganz nette Interviews, die eigentlich aus im Nachhinein anzuschauen fast noch mehr Spaß machen. Aus dem Grund, weil man dann ja sieht, ob das, was wir dort an Theorien aufgestellt haben, als zu Prognosen sind immer wichtig, die dann später zu betrachten, ob sie tatsächlich eingetroffen sind. Und man sieht, dass wir das ganz gut eigentlich erkannt haben, was da abläuft.
Okay.
Also das wäre das, was ich so empfehlen würde, ja.
Ja, super. Werde ich alles verlinken. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine Arbeit. Das ist eine sehr wertvolle Arbeit, die viele Menschen rettet oder vielen Menschen wirklich zu guter Energie und fantastischer Gesundheit verhelfen kann. Vielen Dank, mein Lieber.
Ja, mir geht es da genauso. Ich mache es gerne, es macht Spaß und ich mache es ja auch für mich und für alle anderen. Und dir auch vielen Dank für deine Arbeit und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder persönlich sehen.
Okay, alles klar. Mach's gut.
Ja. Tschüss. Alles Gute. Tschüss und ganz.